Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knappengeflüster mit euren Hosts Moritz und natürlich auch meiner Wenigkeit Julian. Und wir haben es beide ins Stadion geschafft. Wir waren ja in der letzten Folge, haben wir noch ein bisschen gerätselt. Schaffen wir es ins Stadion? Überraschenderweise wir sogar beide.
Genau.
Und dann sogar auch noch verschiedene Kurven. Du warst ja, glaube ich, in der Nordkurve,
ne? Ich war tatsächlich in der Nordkurve, ja.
Ich in der Südkurve. Hast wahrscheinlich, sag ich mal, von der geilen Stimmung, ich meine, ich habe sie ja auch mitbekommen, aber ich glaube, für dich war es vielleicht nochmal ein bisschen ein anderes Erlebnis.
Also es war unfassbar. Also ich habe auch die Karten erst kurz vor knapp bekommen, weil ein Kollege und sein Vater, das heißt, ich konnte sogar noch jemanden mitnehmen, Nordkurve-Dauerkarten übrig hatten, weil die in Urlaub gefahren sind. Und das natürlich dankend angenommen, auch nochmal an der Stelle hier, danke an dich, dass du mir die Karten gegeben hast. Es war eine unglaubliche Stimmung, also man, es war ja vorher schon in diesen, mit 25.000 war es ja schon eigentlich immer okay, dachte man, ne? Vor allem in den Spielen Hamburg, Düsseldorf, aber es war nochmal eine
ganz... Klar, du hast jetzt ja nochmal den perfekten Vergleich, weil wir ja vorher auch schon mal in der Nordkurve waren, jetzt hast du, sag ich mal, obwohl wahrscheinlich die Nordkurve, ich weiß gar nicht, war die jetzt wirklich voller oder war es einfach jetzt nur, weil, sag ich mal, die Fangesänger organisiert waren?
Also da, wo mittig der Nordkurve wirkte, es wie ganz normal vor Corona. Ich habe es auch im Stadion so erlebt, als wäre es ganz normal, als wäre das nicht nur 50% oder weiß ich nicht, wie viel gerade sie bei Stehplätzen Auslastung dürfen. Es war wirklich so nah und so viele Menschen. Und dann habe ich aber in den Fernsehbildern gesehen, ach, vielleicht außen, rechts und links wurde es vielleicht ein bisschen leerer.
Man muss sagen, sonst, wenn ich von der Südkurve, sag ich mal, drauf gucke, sieht man ja schon oft die Gänge gar nicht. Und das war jetzt schon so, dass man zumindest, wo man, sag ich mal, runtergeht, das hat sich dann doch davon anscheinend noch so aufgespalten, beziehungsweise war dann doch vielleicht noch so leer, dass man die Treppen ganz normal runtergehen konnte bis zu einem gewissen Teil.
Ja, und also man merkt schon einfach einen kranken Unterschied, wenn die aktive Fanszene wieder dabei ist, wenn da du dann einen Anschreier hast, einer, der die Lieder vorsingt und alle hüpfen da, alle stehen die ganze Zeit richtig dicht an dich. Du kämpfst da um deinen, damit du nicht immer runtergeschubst wirst bei jedem Tor und so. Das ist einfach geil. Ich hatte auch heute Morgen keine Stimme. Gott sei Dank habe ich sie wieder mittlerweile. ja, das war unglaublich. Und man muss ja auch sagen, generell die Stimmung war fantastisch. Das war ja nicht nur wir, sondern auch die Dresden-Fans waren ja sehr laut. Also wenn die
waren auch echt laut. Ich habe die direkt bei mir in der Nähe gehabt. Also, waren, sag ich mal, fast beide Fangesänge gleich laut, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob die noch irgendwelche Verstärker oder so hatten. Also manchmal kam ja das einfache Geklatsche schon ziemlich laut vor. Weiß ich nicht.
Also
in Dresden einfach viel härter, wenn man zusammenklatschen könnte oder so, aber ich hatte schon das Gefühl, dass die irgendwelche Verstärker oder so in ihren Reihen hatten. Also das war schon ziemlich laut.
Ich habe auch in der Kurve gemerkt, wenn du mal kurz was nichts gesagt hast, dann waren die eigentlich immer auch da. Und dann hat man die, also wenn du gesungen hast, hast du die nicht gehört. Aber wenn du mal ruhig warst, dann hast du auch sofort was aus dem gegnerischen Block gehört. Gab ja auch im Vorhinein einige Sicherheitsbedenken.
Ja, halt durch die Dresden-Fans hat man auch
genau,
Hochsicherheitsspiel. Muss man sagen, weil es im Vorhinein, ich glaube, die haben sich einfach gar nichts dabei gedacht, das Spiel um 20.30 Uhr zu legen.
Ja.
Weil oft ist das ja auch so das Derby, das hat ja auch nie in die Abendstadt gefunden, sondern es wäre jetzt ein typisches Sonntag 13.30 Spiel. Und dann kannst du wahrscheinlich auch Bier ausschenken. Es gab jetzt vielleicht mal kein Bier.
Wobei,
zwei alkoholfreie Bier trinken müssen.
Wobei ich finde die Maßnahme auch eigentlich übertrieben. Im Nachhinein ist natürlich, ist man schlauer, weil es gab jetzt nicht diese mega Unruhen, außer, glaube ich, eine Ausnahme im Dresden-Block, wo ein paar Ordner so zusammengeschlagen worden sind. Das darf natürlich überhaupt nicht passieren. Aber sonst war es relativ ruhig und ich fand die Maßnahmen jetzt ein bisschen übertrieben und wahrscheinlich auch ein bisschen unfair, weil weil die Dresden-Fans halt ein paar Rabauken haben, muss Schalke die Konsequenzen tragen, ne? Weil also unsere Fans erstens und auch der Verein, weil ich habe zum Beispiel
es gibt da wahrscheinlich auch ein paar Rabauken, aber ich sehe es genau, es ist halt irgendwie ein schmaler Grat, weil ich sag mal so, wer betrunken ins Stadion kommen möchte, der betrinkt sich halt vorher und wer sich prügeln möchte,
der prügelt sich auch.
Und wahrscheinlich, sag ich mal, sogar ohne Alkohol, weil er Bock drauf hat.
Und meistens passieren diese Prügeleien ja auch nicht im Stadion oder vorm Stadion, sondern meistens ja wirklich an den Bahnhöfen, wo die sich wirklich treffen zum Prügeln quasi. Ne? Und zum Beispiel habe ich, glaube ich, auch, ob ich einen Bildartikel gelesen oder ich weiß nicht, ob es Bild war, aber auf jeden Fall, dass um die 300.000 Euro weniger in die Kassen gekommen sind, geschätzungsweise, weil kein Bier ausgeschenkt worden ist.
Ja, klar.
Das sind halt Konsequenzen, die muss Schalke tragen, dafür, dass Dresden mal die zu krank zuschlägt. Ne? Also das ist halt eine unfaire Maßnahme.
Eben auch, weil eben das Spiel so durchgesetzt ist. Wäre das Spiel wahrscheinlich jetzt um 18:30, hätte man wahrscheinlich alle trinken können.
Genau.
Also das,
Aber sonst ist es Gott sei Dank relativ ruhig geblieben. Ich hatte auch ein bisschen Bedenken zum Stadion, musste ich schon sagen, weil du beunruhigst dich ja, wenn du auf dem Weg überall Polizei siehst und Blaulichter hörst und alles. Aber
das war schon echt krass. Ich war ja am Kreisverkehr, wenn man von der A2 dann kommt, ich war ja, glaube ich, um 13, 14 Uhr.
Da war schon alles voll.
Da standen auch schon, sag ich mal, 6, 7 große Polizei-Vans. Da dachte ich mir auch schon, heute ist aber doch ein bisschen anders.
Die haben ja wirklich
insgesamt, weil sehr viel Polizei.
Genau, die haben ja wirklich jede Zufahrt nach Gelsenkirchen irgendwie mit Polizisten dorthin waren dort überall Polizisten, um irgendwelche Autos abzufangen oder zu kontrollieren. Also das ist schon echt heftig, muss ich sagen. Aber Gott sei Dank ist es relativ ruhig geblieben, bis auf die eine unschöne Ausnahme im Gästeblock. Ich weiß jetzt auch nicht, ob nach dem Spiel noch irgendwas passiert ist, aber ich denke, dann hätte man das schon mitbekommen.
Ja. Ich habe jetzt auch nichts weiteres vernommen.
Und am Ende war es dann so ein schöner Fußballabend. Also muss man einfach so sagen, das war.
Genau, deswegen müssen wir jetzt langsam mal zum Spielerischen kommen.
Genau.
Das ist, glaube ich, schon die ersten, ich weiß nicht, 5 Minuten damit vergaukelt, über die schöne Stimmung zu sprechen. Aber ich meine, das ist ja auch geil jetzt mit allen Fans. Jetzt bei uns.
Es ist halt auch was Besonderes und dann, ich denke, das geht nicht nur uns so, dass wir da vielleicht auch mal das ein oder andere Mal Gänsehaut hatten, weil es einfach wieder auch ein Stück Normalität war und einfach. Es ist wieder geil, mal nach so langer Zeit mal wieder in einer Fankurve zu stehen.
Ja, klar. Ja, und vor allem, sag ich mal, bestimmt auch für alle Dauerkartenbesitzer wieder auf ihren angestammten Plätzen.
Genau.
Mit den Leuten, die sie seit 2 Jahren nicht mehr gesehen haben, die jetzt wieder alle sehen. Also sicherlich ein tolles Erlebnis, am Ende auch mit einem tollen Ergebnis. Ne?
Ja.
Aber jetzt müssen wir natürlich ein bisschen diskutieren, wie wir da hingekommen sind zu dem 3-0-Sieg. Man würde jetzt ja vermeintlich bei dem 3-0 sagen, Mensch, die haben wir aus der Arena geschossen oder hergespielt. Ich sag mal jetzt, hat sich anders angefühlt und wenn man jetzt auf die Statistiken guckt, ich weiß, bin mir nicht mehr zu 100% sicher, aber ich glaube, es sind irgendwie 5-11 Torschüsse für Dresden.
Ich hatte, glaube ich, 11-18 Schüsse nur gesehen für Dresden.
Dann noch die Torschüsse, 5-11 kommt dann wahrscheinlich ungefähr hin.
Ich meine, ich muss auch sagen, also ich habe 18 Schüsse von Dresden, habe ich jetzt auch nicht wahrgenommen, wo die herkommen, weiß ich auch nicht. Aber es war schon so, dass wir jetzt Dresden nicht an die Wand gespielt haben. Es war schon ein enges Spiel. Man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen mit dem Kiel-Spiel, weil dort haben wir auch nicht souverän gewonnen und es ging trotzdem 3-0 aus. Nur mit dem Unterschied, dass wir eigentlich keine Großchance zugelassen haben. Ich kann mich in Kiel noch erinnern, dass wir da doch noch sehr wackelig standen hinten drin. Und bis auf in der zweiten Hälfte den Kopfball, den Freisel überragend hält.
Und dann, glaube ich, noch eine Chance aus dem Spiel heraus, die Freisel auch noch ganz gut hält. Aber das war jetzt auch vielleicht keine 100%.
Genau, war auch eine Halbchance quasi, ja. Sondern er kommt ja so seitlich und dann schlägt er den so raus, ne? Die meinst du, glaube ich, ne?
Genau.
Ja, sonst war das defensiv eigentlich wieder super.
Man sagt immer, ne, Offensive gewinnt Spiele, Defensive Meisterschaften.
Ja.
Also die Defensive ist schon extrem stabil. Ich glaube, ich bin nicht irre, sind das die letzten 4 Spiele jetzt schon?
Genau.
Vier Spiele gewonnen hintereinander und alle 4 Spiele zu 0.
Ja.
Jetzt glaube ich sogar auch aus den letzten 8 Spielen die letzten 7 gewonnen. Also auch
aus den letzten 7, glaube ich, 6 gewonnen.
Oder so, kann das genau sein. Aber auf jeden Fall, sag ich mal, eine brutale Serie und die Defensive steht einfach. Und es hat sich ja, sag ich mal, durch die letzten Partien schon durchgezogen, dass wir lassen einfach keine Großchancen zu.
Ja.
Also unsere Torhüter müssen sich gar nicht auszeichnen. Und das, was dann aber aufs Tor von Freisel kommt, löst dann auch sehr, sehr souverän und hält alles. Aber die Innenverteidigung.
Die steht, ist eine Mauer.
Die steht.
Ja.
Vor allem die drei, sag ich mal, machen das super. Kaminski macht jetzt vorne auch noch Tore.
Ja.
Und Itakura, muss man sagen, also.
Das ist eine Maschine, ne?
Ein unglaubliches Stellungsspiel, gewinnt auch wirklich viele Kopfbälle. Hat ein perfektes Timing und also das ist halt eine Innenverteidigung, die gehört, glaube ich, schon zu den Besten in der zweiten Liga.
Das zeigt sich so langsam auch an den Gegentoren. Ich glaube, wir haben die zweite oder drittwenigsten Gegentore und das hat man am Anfang auch nicht gedacht, wo wir 4 bekommen haben und 3 bekommen haben von Hamburg und Regensburg. Sind mittlerweile bei 11 Gegentoren, das heißt, es kamen seit diesen Spielen auch nur noch 4 dazu. Und das dann auch eine Top-Leistung eigentlich. Überraschend fand ich, kommen wir mal zum Beginn des Spiels vielleicht, um das so ein bisschen chronologisch abzuarbeiten. Die Kaderbesetzung, gab es zwei Überraschungen für mich, nämlich dass Mikhailov gespielt hat, dass Drexler es gar nicht gepackt hat. Ich hätte gedacht, vielleicht einen Kaderplatz kriegt er. Ich fand die Wahl auf Mikhailov, aber ich habe mir da eigentlich keine Sorgen gemacht bei ihm. Er hat es auch solide gemacht, ne? War jetzt kein Bombenspiel von ihm, war aber auch jetzt keine Leistung, wo ich mir sage, boah, den kannst du nicht nochmal aufstellen. Und was mich noch mehr überrascht hat, war, dass Aydin im Kader stand. Also
Aydin und Latza, also ich meine, Latza hat
sich angedeutet, ja.
So ein bisschen auch schon in der PK, aber Aydin, ich weiß noch, vor einer Woche haben wir geredet, also bis zur Länderspielpause können wir den nicht im Kader wieder erwarten. Und jetzt, ich meine, man weiß nicht, wie fit dabei wurde, ist ja auch nicht eingewechselt, war jetzt ja auch nicht nötig, aber fand ich auch also extrem, extrem überraschend.
Also,
man hat sich ja auch weder im Training noch in der PK jetzt zumindest nach meinen Informationen irgendwie angedeutet.
Nee, bei mir auch nicht. Ich habe dann eher gedacht, dass vielleicht ein Schatkowski oder so mal in Kaderplatz bekommt, aber nee, es war, Aydin war drin und das kam für mich völlig aus dem Nichts. Ich habe wirklich gedacht, der hat irgendwie Muskelfaserriss und fällt länger aus. Wurde das, glaube ich, auch von Medien mal geschrieben, dass der länger ausfällt. Also länger heißt jetzt einen Monat vielleicht. Aber das kam doch aus dem Nichts für mich. Aber es ist natürlich super, super zu sehen, weil der Junge super in Form war. Und wenn er im Kader steht, dann kann er theoretisch auch spielen. Sonst wäre er nicht im Kader gewesen. Und es ist sehr schön zu sehen. Vielleicht, wir haben ja jetzt ein paar Spiele in der nächsten Zeit vor uns. Vielleicht packt er ja sogar eins schon dann wieder von Anfang an.
Ja, ja. Wobei zu Ramstedt
genau,
den Job hat auch wieder gut gemacht. Ja. Also kann man jetzt
nicht. Man merkt aber bei Ranfel merkt man aber so ein bisschen, dass er halt nicht ganz so offensiv ist, nicht so offensiv stark wie Aydin.
Naja, man merkt halt, wenn er den Ball bekommt, er hat Probleme ins 1 gegen 1 zu gehen. Mhm. Und du bist halt dann, vor allem wenn du alleine auf dem Flügel bist, halt oft dann doch in so kleine 1 gegen 1 Situationen verwickelt. Und da weiß halt nicht, wie er sie lösen soll. Also weder, sag ich mal, dass er sich jetzt den Ball vorbeilegt oder irgendwie in die Mitte zieht. Also er wird dann halt immer so ein bisschen hilflos. Und dann, rechnen da die Eingriffe über seine Seite auch so ein bisschen ein.
Ja, beginnen dann im Spiel in Ordnung. Haben dann so die ersten Chancen, so nach ungefähr 15 Minuten, wo Terodde den auf Bülter legt und Bülter den leider kläglich drüber verzieht und drüber haut. Ich weiß nicht, erinnerst du dich dran?
Ich erinnere mich dran, wobei ich hatte es, als du gerade hier angefangen hast, habe ich eher an das den Pfosten.
Ja, der kam direkt danach, drei Minuten danach.
Vom Salazar gedacht, genau.
Der kam halt direkt danach, da war wirklich eine Phase, wo du gedacht hast, wow, jetzt könnte das 1-0 fallen und dann trifft Salazar den Pfosten. Schade. Hätte ich ihm eigentlich gegönnt, dass ihm das vielleicht auch mal so einen Boost gibt, weil hat doch jetzt auch nicht schlecht gespielt, vor allem nicht in der ersten Halbzeit, fand ich. Und dann
hat wieder so das typische Salazar-Spiel wieder so ein bisschen. Ich finde, defensiv macht er wirklich viele Wege nach hinten, gewinnt er auch Zweikämpfe, erobert Bälle. Und offensiv, also ich finde auch schon, dass er teilweise eine Spielverlagerung und so macht er gut. Aber immer, wenn man so ein bisschen merkt, er nimmt sich jetzt was vor, dann geht es eigentlich meist in die Hose.
Ja, leider. Aber ich finde, es war jetzt Leistungssteigerung gegenüber letzter Woche. Da fand ich ihn fast den Schwächsten auf dem Platz. Und es war jetzt nicht mehr so. Also das war keine Leistung, wo ich sage, boah, Katastrophe. Und dann gehst du in dieser Phase halt in Führung. Ich glaube, Ranfel ist es, der den Ball reinschlägt. Ja, ne?
Ja.
Den pariert der Torwart zur Seite und dann setzt Aue ja nach und tackelt ihn quasi rein. Ein Tor des Willens, kann man eigentlich sagen, ne?
Genau, also das glücklich, aber
nicht glücklich,
also muss man sagen. Wird ja auch nicht jeder so drauf gehen, hat natürlich auch Glück, dass der Ball dann genau so von seinem Fuß dann, sag ich mal, reinspringt, an den Innenpfosten noch ganz leicht und dann rein. Also ist extrem wichtig.
Ja.
Also man hat dann auch gemerkt, dass so ein bisschen die Ernüchterung bei Dresden eingetreten ist. Schalke hat sich wohlgefühlt. Ich fand insgesamt auch im ersten Durchgang, obwohl wir jetzt auch danach dann keine wirklichen Chancen mehr herausgespielt haben, die man jetzt so im Kopf bleiben, hatte ich auch schon das Gefühl, dass so ein paar Abläufe habe ich erkannt, wo ich mir dachte, okay, die sind jetzt einstudiert. Also teilweise auch, wie sich Spieler fallen gelassen haben, wie einzelne Pässe stattgefunden haben. Dann die Verlagerung, also ich finde, man hat da schon diesmal, ich meine, vielleicht war es auch nur so ein Gefühl, aber ich habe erkannt, okay, das sind jetzt so ein paar einstudierte Abläufe, die sich jetzt so langsam über die Spiele da reinschleichen. Ich meine, die sind dann noch nicht immer alle erfolgsführend, weil sie dann auch dann teilweise im letzten Drittel ja falsche Entscheidungen treffen. Aber ich finde, in der ersten Halbzeit haben sie es eigentlich gut gelöst. Ja,
also
hinten habe ich nichts zugelassen.
Diese taktischen Abläufe, die wirst du wahrscheinlich besser, du hattest wahrscheinlich den besseren Blick darauf als ich, der immer noch 5 Fahnen vor sich irgendwo hatte. Da konnte ich nicht ganz so drauf achten. Aber was ich gemerkt habe, dass wir uns oftmals, weil Dresden ja doch gepresst hat auch, dass wir uns dennoch oft relativ gut rausgespielt haben. Und relativ sicher und nicht unruhig oder so. Das hat mir gut gefallen.
Das liegt halt auch daran, weil man halt sagen muss, der Freise, man hat auch wieder so 2 Aktionen, wo er den Ball dann ein bisschen unnötig ins Aus schlägt. Aber an sich, du merkst ja schon, wenn der den Ball bekommt und wie er hinten rausspielt, der hat halt, ist der also fußballerisch den Fährmann ganz klar überlegen. Und auch insgesamt der Itakura ist ja auch, sag ich mal, technisch top. Der Kaminski hat auch immer die Ruhe am Ball und die lösen das hinten schon. Trotz Pressing von Dresden haben sie eigentlich die ganze Partie gut gelöst. Also vor allem in der ersten Halbzeit.
Ja, dann können wir eigentlich in die zweite gehen, weil in der ersten ist dann wirklich nichts mehr groß passiert an Chancen oder an irgendwelchen anderen Momenten, die irgendwie, es gab eine kurze Rudelbildung, aber nur in Kleinigkeiten. Ja, würde ich sagen, gehen wir in die zweite Hälfte, die wir eigentlich gut starten, erstmal. Erstmal die Terodde-Chance war da, glaube ich. Und dann ein ganz dickes Ding von Mikhailov, wo ich, ja. Das war, glaube ich, nämlich kein Abseits. Ich habe es nochmal in den Schalke-TV-Highlights gesehen, weil der Schiedsrichter hat ja Abseits dann noch nachträglich gepfiffen. Aber der Abschluss war leider ein bisschen kläglich.
Also, ja, sehr, sehr kläglich. Also ich sag mal so, er läuft ja wirklich alleine aufs Tor zu und dass der Torwart dann so den Ball auch noch festhalten kann.
Ja. Ja, ist halt noch ein junger Spieler.
Er ist jung,
18 Jahre.
Hat dann vielleicht auch schon, sag ich mal, zu viel im Kopf gehabt, hatte da, sag ich mal, zu viel Zeit, um aufs Tor
zu laufen. Ja, man weiß ja, wie das ist. Kann er wahrscheinlich sogar noch rüberlegen. Ich glaube, der Bülter ist mitgelaufen oder so. Genau, muss eigentlich das 2-0 sein, direkt aus der Kabine. Und dann hast du mehr Sicherheit. Weil die haben wir danach nämlich so ein bisschen verloren.
Genau, das ist, sag ich mal, auch so mein Kritikpunkt am Spiel. So die 20 Minuten danach, bis dann eben zum 2-0, fand ich, ich will sagen, wir sind geschwommen, weil wir trotzdem defensiv noch gut standen. Aber wir hatten einfach keine Entlastung mehr. Also ja. Es gab da keine Ballbesitzphasen, wo wir, weiß nicht, 30 Sekunden bei dem Ball hatten, sondern wir haben hinten rausgespielt, haben ihn nach vorne gespielt und haben ihn sofort verloren. Man hat auch gemerkt, dass Uwean und Gramstil haben kaum mehr rausgeschoben. Also es wurde auch wieder mehr zu der Fünferkette. Es gab einfach gar keine Entlastung mehr und Dresden hatte wirklich so eine kleine Druckphase, nur halt, dass die es halt im letzten Drittel nicht gelöst bekommen haben, beziehungsweise wir es halt gut verteidigt haben. Lag dann eher an unserer Innenverteidigung, am Umvermögen von Dresden und auch wieder halt am Palzon, finde ich, der, sag ich mal, sehr viele gute Bälle da abgeräumt hat. Aber das war, sag ich mal, eine Phase, ich glaube, das wird auch Kamotze, sag ich mal, analysieren oder hoffentlich analysieren.
Ja, hoffentlich.
Das war einfach zu wenig.
Ja, also da war Dresden dem 1-1 näher eigentlich als wir dem 2-0. Ohne wirklich gefährlich zu werden. Und wie du schon gesagt hast, bis auf diesen Kopfball, den Freise super hält, ist da jetzt keine wirkliche Chance bei rumgekommen. Aber dennoch muss man sagen, ja, wir haben halt wirklich dann noch gut verteidigt, aber sowas dürfen wir uns nicht öfter erlauben. Schon gar nicht, wenn wir vielleicht mal gegen in den kommenden Spielen, die vielleicht nochmal ein härterer Gegner auf uns wartet. Ja, das war so ein bisschen Unsicherheiten. Und dann kam ja eine Einwechslung, die sozusagen das Spiel wieder leicht in die andere Richtung gekippt hat. Nämlich kam unser Kapitän wieder zurück. Danny Latzer reingekommen für Mikhailov. Ich denke auch genau der richtige Wechsel in dem Moment, dass Mikhailov, den hast du dann langsam angesehen, dass das nicht mehr, dass er noch nicht bereit für solche Spiele ist. Vielleicht und dann Latzer, ohne jetzt auch besonders auffällig zu spielen, kam dann rein, wo wir dann langsam wieder das Spiel in den Griff bekommen haben. Muss man dann ihm wahrscheinlich auch ein bisschen zurechnen. Auch wenn er noch jetzt unauffällig gespielt hat, aus meiner Sicht.
Nee, also ich glaube, es lag dann eher, sag ich mal, am 2-0
und weniger an der Zeit. Aber kann man im Nachhinein natürlich so schön gut sagen. Ne?
Genau, hat einen anderen Spirit.
Ja. Ja, und dann Ecke, Auejan auf Bülter. Super Kopfball, geile Ecke. Ja, mehr brauchst du dazu nicht sagen. 2-0.
Und dann war das Spiel, sag ich mal, irgendwie durch. Dann, sag ich mal, kam von Dresden auch
nichts mehr. Da war die Messe gelesen.
Beide Teams haben sich dann drauf eingestellt, auf den Schalke-Sieg.
Ja. Dann plätschert.
Ich habe mich auch gefreut, weil ich weiß noch, du hattest ja 2-1 getippt.
Ja.
Ich wollte eigentlich auch 2-1 tippen und musste deswegen, und hab dann gesagt, komm, tipp ich anders, tipp ich 2-0. Da habe ich mich schon
Gefreut.
Ach, guck mal, sag ich mal, durch Glück aufs richtige Ergebnis, aber dann, sag ich mal, in der Nachspielzeit der Kaminski versaut mir ja noch mal 2-0.
Unser neuer Goalgetter. Und,
genau. Aber nur in der Nachspielzeit. Ne? Ja. Ist dann wieder Flanke Obian nach einem Freistoß und Kaminski kommt dann auch relativ frei zum Kopfball. Torwart von Dresden steht da auch so ein bisschen verlorenen Posten.
Ja.
Und dann ist natürlich dann der perfekte Abschluss, danach auch sofort Abpfiff, Spiel durch, 3 Punkte eingesackt.
Ja. Das Ergebnis wahrscheinlich um 1 oder 2 Tore zu hoch am Ende. Aber es war natürlich dann aus Schalker Sicht quasi so ein kleines Fußballfest mit über 50.000 Leuten im Stadion, mit einem 3-0-Sieg, vierte Mal zu Null, vierter Sieg in Serie. Das war dann natürlich ein Gefeier danach, ein Fest. Man hat sich die Mannschaft auch nochmal feiern lassen. Das war auch wieder ein cooles Gefühl, aus der Nordkurve daraus zu brüllen. Und alles in allem, ja, ein perfekter Fußballabend aus Schalker Sicht. Man muss natürlich nur darauf achten, dass man diese Phasen halt, dass man die einstellt, dass man diese, ja, wo der Gegner halt kommt. Und das war wirklich eigentlich unnötig, dass Dresden in dieser Phase gepusht hat, weil normalerweise hätte Dresden in den letzten 10 Minuten beim Stand von 1-0 vielleicht mal ihre Drangphase haben können, aber doch noch nicht schon ab der 50. Das muss man ein bisschen in den Griff bekommen, aber dann bin ich da eigentlich auch guter Dinge. Also man kann aktuell als Schalker nicht wirklich meckern. Ist ungewohnt, aber man muss das jetzt einfach mal genießen, mit dem Wissen, dass aber wahrscheinlich auch nochmal Rückschläge kommen werden. Also du kannst nicht jedes Spiel gewinnen in dieser Saison. Ja.
Naja, klar. Ja, aber ich fand, es war auch dann am Ende dann noch mit die Runde an meinem Stadion von der Mannschaft sehr versöhnlich. Hat ja noch ein bisschen mit euch, mit der Nordkurve gefeiert.
Ja.
Ich fand ein bisschen schade, muss ich sagen, dass hier Königsblauer S04 nicht gelaufen ist. Das ist immer so mein Song. Nach dem Spiel, bei Siegen wie bei Niederlagen, irgendwie legendär.
Jetzt zeigen wir den Platz, ne?
Ja, er war auch ein guter Song, aber trotzdem.
Nein, ich finde den nochmal einen Ticken besser. Sogar.
Zeig mir
den Platz. Ja, ich finde den emotionaler.
Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen. Also da kommen wir nicht auf
Anzeige. Ja, also alles in allem super Fußballabend. Unruhen sind ausgeblieben, Schalker Sieg, Latzer Comeback, Aydin Comeback unerwartet. Ja, perfekter Start, perfekter genau. Start in den Sonntag dann.
Genau, und ein perfekter Start in die englische Woche, dazu kommen
wir. Ja, wobei ich dich noch fragen würde, auch was mir aufgefallen ist, Paulsson, der auf Social Media trotz eigentlich guter Leistung immer sehr viel abbekommen hat, diesmal auffällig viel gelobt, auch auf Social Media. Das hat mich sehr gefreut.
Habe ich noch gar nicht gelesen, aber
ja.
Ich als Paulsson-Fan.
Viele Leute gesagt, die sonst auch mal eher so nicht so sein größter Fan sind, haben gesagt, dass er da eine super Partie gemacht hat. Fand ich auch wieder, das ist ja einfach unnormal wichtig. Der haut ja alles raus. Super Typ, ist dann auch noch am 1-0 so ein bisschen beteiligt, da am Einwurf, wo er am rechten Flügel auf einmal stand. Auwe-Jahn müssen wir nicht drüber sprechen, da sprechen die Statistiken für sich, genau, Man of the Match.
Unglaublich. Man muss auch wirklich sagen, ich bin klar, jetzt vorne das Tor super, aber halt seine Freistöße und insgesamt Flanken, aber auch Ecken, die sind einfach wirklich eine Waffe. Und das kann halt, ist halt ein dummer Fußballspruch, aber es kann halt auch, wenn es mal aus dem Spiel heraus nicht funktioniert, echt ein Dosenöffner sein. Man muss sagen, wir haben da jetzt auch wirklich mit dem Tirode, mit dem Bülter, mit dem Kaminski jetzt anscheinend auch wirklich Abnehmer. Mhm. Ich meine, theoretisch war ich auch vielleicht noch irgendwann mal ein Kopfballtor von Schau oder von Itakura oder von Paulsson. Also wir haben da jetzt auch wirklich, sag ich mal, große Leute, die alle als Abnehmer fungieren können. Die werden immer perfekt getreten, auch seltene Ecke, die jetzt irgendwie zu weit kommt, zu kurz, zu sehr auf den Torwart, immer auch schon mit so viel Wucht, dass die Spieler, sag ich mal, jetzt auch da oft ist ja so, dass die Ecken, sag ich mal, so leicht reinkommen, dass du extrem schwer hast, wirklich, sag ich mal, Wucht hinter den Kopfball zu setzen. Das ist aber bei seinen
gar nicht.
Flanken nie der Fall. Also das ist halt wirklich eine absolute Waffe und trotzdem erfüllt er auch defensiv seine
Pflichten. Ja, also ein Top-Transfer, den wir da gemacht haben, auch wirklich in jedem Spiel bisher eigentlich immer einer der Besten gewesen. Ich bin mir sicher, dass der beste Linksverteidiger der Liga ist. Das sagt sich als Schalke-Brille recht leicht, aber ich glaube, das ist in dem Fall sogar wirklich wahr, wenn nicht sogar einer der besten Spieler der Liga. Also unglaubliche Waffe als Linksverteidiger einfach.
Zeigt, sag ich mal, jetzt auch wieder zum einen super Arbeit vom Schröder, aber gleichzeitig, wenn du dir vorstellst, vor noch einer Saison unterm Schneider, als wir noch Rechts- und Linksverteidiger eigentlich gesucht haben.
William und Otschipka, ne?
Das war schon. Genau, oder halt Kilian Ludewig. Ja. Du siehst halt, sag ich mal, jetzt mit einem Budget von unter 1 Million, ich meine, ist jetzt ja auch nur eine Laie und glaube ich eine Kaufoption bei, lass mich nicht sehen, ist ja 1 Million, 1,5 Millionen?
2 Millionen, meine ich.
Ich glaube, 2 Millionen, sogar 2 Millionen, guck, 2 Millionen, aber auch, ich meine, man weiß jetzt nicht, wie er sich in der ersten Bundesliga schlagen würde, aber du siehst, ich bin mir ziemlich sicher, der ist besser als
Also, das glaube ich auch.
Spricht auch, sag ich mal, für das gute Scouting von Schröder, sag ich mal, von seiner ganzen
Abteilung. Wenn du in der zweiten Liga einen besseren Linksverteidiger hast als in der ersten Liga damals, dann ist das eigentlich auch so ein kleines Sinnbild für die Situation hier auf Schalke. Aber genau, wir haben jetzt eine arbeitsvolle Woche vor uns quasi, nämlich 2 Spiele, englische Woche, DFB-Pokal gegen 1860 München. Auch
gehen wir natürlich, sag ich mal, als Favorit rein, ne? Drittligist. Am Dienstag, glaube ich, um 18:30 spielen wir gegen sie. Sind jetzt, sag ich mal, in der dritten Liga auch eher in der unteren
Tabelle. Also kurz vorm Abstiegsplatz sogar.
Genau, sag ich mal, haben jetzt sehr, sehr viele Unentschieden hintereinander. Ich sag mal so, ne, ist logisch, als Zweitligist immer gegen Drittligisten, aber jetzt auch in unserer momentanigen Lage muss man einfach, sag ich mal, da das fortsetzen, wo wir gerade dabei sind. Genau. Sieg holen. Alles andere wäre natürlich eine Enttäuschung.
Ja.
Ich bin jetzt gespannt, inwieweit vielleicht auch mal teilweise ein bisschen rotiert wird.
Ja. Du denkst da wahrscheinlich an Leute wie Schulinov oder so.
Genau, oder ob jetzt ein Pieringer
mal Pieringer. Spielt. Aber jetzt, ich denke, es wird
ein Flick, also
es wird keine extreme Rotation werden, denke ich. Also es wird jetzt nicht Çalhanoğlu spielen
so für Aoyan oder so. Genau, weil so stark ist der Kader auch wieder nicht. Dann lieber, sag ich mal, irgendwie im Westverland, sag ich mal, zu 60. oder so, dann 3-0 führen und dann kannst du 5 Wechsel machen. Muss natürlich auch erstmal nur 3-0 führen. Also ich wäre auch mit einem Einzelsieg im Endeffekt zufrieden. Ich meine, Pokal ist halt im Endeffekt auch immer nur weiterkommen und wie ist dann mehr oder weniger.
Genau, es ist halt natürlich, die Underdogs sind natürlich immer wahnsinnig motiviert und gerade, weil es ja auch wieder so ein Traditionsduell ist mit 1860 gegen Schalke, dann ist das irgendwie auch nochmal so ein Motivationsschub auch für das Publikum und so, deswegen wird es auch ein unangenehmes Spiel werden. Ich erwarte hier keinen Zauberfußball wieder einmal, nicht. Aber ich denke auch, dass wir das Spiel gewinnen sollten. Wären ja auch nochmal...
Ich sag auch werden.
Ja.
Ich sag auch werden, weil man muss sagen, dass also die Brust müsste ja schon so breit sein, dass das T-Shirt.
Du musst nur aufpassen, dass dieses Selbstbewusstsein nicht in Arroganz umschlägt, ne? Dass du Dinge auf die leichte Schulter nimmst.
Genau,
also aber da mache ich mir bei dem Charakter der Mannschaft eigentlich wenig Sorgen.
Genau, die ganzen Meter und Zweikämpfe müssen dann trotzdem gemacht und geführt werden. Ja. Aber sag ich mal, solange wir weiterhin defensiv so gut stehen, wie wir es jetzt tun, und dann vorne, muss man ja sagen, nicht unsere Qualität, die wir jetzt ja, sag ich mal, noch mehr ausspielen können als gegen Zweitligisten, denke ich schon, dass da vorne mit dem Sturm oder der Offensive und auch den Flanken werden wir unsere 1-2 Chancen bekommen. Und wir sind ja momentan, jetzt muss man auch sagen, wir sind einfach verdammt effektiv. Also ich kann mich in der ganzen Saison an sehr, sehr wenig Großchancen erinnern, wie wir wirklich vergeben. Ja. Das wird sich auch irgendwann nochmal ändern, aber solange wir da, sag ich mal, momentan so auf dem Trend sind, kann man damit auch irgendwie rechnen.
Also, was ist dein Tipp? Du darfst diesmal vorlegen, nachdem ich ja den Dynamo-Tipp vorlegen durfte.
Heißt Pokalspiel tippen wir auch, oder wie?
Ja, wir müssen es ja nicht in die Tippspielwertung einbeziehen, aber wir können ja mal so just for fun einfach so einen Tipp abgeben.
Ja, ich denke, es wird ein souveränes.
Ach, da hast du mir diesmal auch meinen Tipp geklärt. Dann gehe ich höher auf 13-0, dann erhöhe ich.
Ja. Okay, sind wir beide optimistisch, das ist doch schon mal.
Ja, du kannst ja auch aktuell optimistisch sein, eigentlich.
Bist du in Bezug auf Heidenheim? Ist du dann am Freitag um 18:30 Uhr? genauso optimistisch, oder? Wie sieht's aus? Weil man muss ja sagen, Heidenheim
unangenehm, ganz unangenehm.
Hatte eigentlich einen ganz guten Saisonstart. Jetzt die letzten Spiele ein bisschen auf die Mütze bekommen, haben aber auch gegen, glaube ich, Bremen, St. Pauli und ich weiß gar nicht, unglaublich gegen Nürnberg gespielt. Jeweils mit zwei, drei Toren Tordifferenz verloren. Ich habe mir aber, sag ich mal, zumindest die Statistiken der Spiele angeguckt und sie hatten in allen drei Spielen jeweils gleich viele Torschüsse oder mehr.
Okay.
Also sprich auch, die wurden da jetzt nicht dominiert.
Es ist auch eine Mannschaft, die eigentlich eine recht hohe Qualität hat für die zweite Liga. Die haben ja auch vor ein paar Jahren Relegation gespielt mit Tim Kleindienst, ein Top-Stürmer für die zweite Liga. Das wird ganz hart. Es könnte auch sein, dass unsere Serie hier reißt. Zumindest was die Siegserie angeht. Ich weiß nicht, ob es eine Niederlage gibt. Aber das wird ein ganz enges Spiel, vor allem auswärts. Das kann auch so werden wie Kiel. Das ist in Kiel, möchte ich eigentlich auch nicht gerne spielen. Halt so ein kleines Stadion und die Leute freuen sich auf Schalke und das ist immer richtig unangenehm, weil Heidenheim auch eine Mannschaft ist, die wirklich auch eine gute Mentalität hat und sicher nicht sich abschießen lassen möchte von Schalke.
Und vor allem jetzt, sag ich mal, nach den letzten Ergebnissen auch so ein bisschen in der Bringschuld, beziehungsweise darf man das nicht daraus schließen, dass sie sag ich mal, schwächeln werden, sondern die werden sich jetzt noch mehr reinschmeißen, um, sag ich mal, da den Bock umzustoßen. Und wie gesagt, zumindest laut den Statistiken war das jetzt, sag ich mal, auch alles keine typischen 3-0-Spiele, sondern auch eher vielleicht, sag ich mal, so ein bisschen Pech, beziehungsweise ja, Gegner, die sehr, sehr effizient waren. Also von daher darf man sich da jetzt aus den letzten Ergebnissen nicht ziehen, dass das ein Selbstläufer wird gegen
Wir sind bislang allerdings Gott sei Dank sehr auswärtsstark, das muss man ja so sagen, wobei die Spiele halt auch immer so ein bisschen, wir haben jetzt auswärts noch nie, außer jetzt Hannover, wobei das ja am Ende dann trotzdem noch eine Zitterpartie war, aber so richtig an die Wand gespielt haben wir sonst noch nie jemanden auswärts. Paderborn war ein 1-0, wo es auch in beide Richtungen hätte kippen können. Was hatten wir noch für Spiele? In Kiel das 3-0, es war jetzt auch nicht so, ja, so souverän. 4-1 in Regensburg. Also auswärts, die Statistik klingt gut, aber die Auftritte müssen vielleicht trotzdem noch einen Ticken besser werden. Das war gegen Hannover schon richtig gut. Jetzt musst du nur noch das Hannover-Spiel mit der eigentlichen Effektivität, die wir sonst haben, auf den Platz bringen. Dann mache ich mir keine Sorgen. Aber das wird auch wieder ein enges Spiel, denke ich.
Ja, deswegen, soll ich wieder vorlegen? Oder?
Du darfst vorlegen, ja.
Deswegen tippe ich auf 1-2.
Für Schalke?
Schalke. Okay,
ja, ja, das, Schalke, ne? Ja, das war auch einer meiner gedanklichen Tipps. Also ich gehe dann auf 0-0. Ich gehe auf Unentschieden. Aber auch mit der Begründung. Ich tippe zum Beispiel auch auf Kicktipp immer gegen Schalke, weil ist mir am Anfang der Saisonphase aufgefallen, dass immer das Gegenteil ist bei Schalke, was ich getippt habe. Immer wenn ich mir sicher war, dann haben sie irgendwie verloren. Zum Beispiel habe ich auf Schalke getippt gegen Regensburg und so weiter. Und seitdem habe ich gemacht, dass ich immer das Gegenteil tippe, weil ich bin da sehr abergläubisch.
Ich merke schon, bist du wie ich.
Ja, und dann tippe ich die letzten Spiele alle gegen Schalke getippt und seitdem läuft es wie am Schnürchen. Das kann kein Zufall sein. Deswegen tippe ich hier 0-0.
Okay, also ich nehme echt immer gerne
ich möchte lieber auch die Schmach hinnehmen, von dir einen Spruch reingedrückt zu bekommen, als dass wir hier wirklich 0-0 spielen. Mir wäre der Sieg dann auch deutlich lieber, muss ich sagen.
Ja, mal gucken, ob dann Latzer oder Drexler dann für Mikhailov, der immer, also wenn fit, wird Mikhailov auf jeden Fall nicht spielen. Also wenn einer von den beiden fit ist für 90 Minuten. Mal gucken, ob Latze dann schon bereit ist für 90 Minuten. Ich erwarte aber eigentlich auch, dass Drexler, ich weiß nicht, ob er jetzt zum Pokalspiel schon fit sein wird, aber spätestens am Wochenende mit seiner Wunde sollte er zumindest jetzt so meines Erachtens nach.
Glaube ich auch. Latze vielleicht auch noch am Pokalspiel, vielleicht noch nicht in der Startelf, könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube doch vielleicht gegen Heidenheim, dass wir ihn das schon in der ersten Elf erwarten können. Jetzt bin ich gespannt auf die Aufstellung, wie viel rotiert wird, welchen Leuten mal eine Chance gegeben wird. Piringer, genau wie du gesagt hast, könnte ich mir vorstellen. Flick kann ich mir vorstellen. Schulinov sind Leute, die ich mir vorstellen kann. Aber dann war es das, glaube ich, auch schon. Weil sonst ist auch vielleicht das Risiko zu hoch, dass die Leute, die spielen, noch nicht bereit sind für das Spiel.
Kannst du dir vorstellen, dass jetzt, ist ja auch bei vielen Vereinen so, dass dann manchmal im Pokal ein anderer spielt,
Im
dass es
Tor.
dann Torwartwechsel stattfindet mit dem Fährmann?
Ich finde,
Also ich kann es mir echt
okay.
gar nicht vorstellen, weil ich meine, warum sollte man jetzt das, also der Freise macht es jetzt ja super, ich meine klar, man könnte damit jetzt
Fährmann ein bisschen bei Laune
Fährmann
halten,
vielleicht mal
ne?
so ein bisschen, genau, aber auf der anderen Seite,
Ja,
warum?
ich glaube,
Das freut uns ja keinen
Gramotzis
an, ne?
lässt sich da auch nicht so ein bisschen in die Karten schauen. Ich glaube, wenn ich so seine Antworten höre, würde ich eher Tendenz kein Torwartwechsel gehen. Weil die Frage wird ja auch ab und zu mal gestellt bei Pressekonferenzen. Ja, wie sinnvoll das ist, ja, dann muss.
Ist ja vielleicht auch wieder
Genau.
unnötig, da ist wieder so ein bisschen so eine ganz leicht so eine Torwartdiskussion mit einzurufen. Hält der Fährmann auch immer wieder
Ja.
super oder sowas. Und dann, ach, warum spielt er nicht am Wochenende? Deswegen denke ich mal, das Einfachste wäre es jetzt
Genau.
eigentlich, den
Und ganz
Freiser
ehrlich,
Tor zu
also,
lassen.
wenn du als Torwart ein Pokalspiel spielen darfst gegen 1860 München, das klingt dann, wirkt dann vielleicht auch so ein bisschen wie so ein Trostpflaster, weißt du? Ob das dann wirklich ihn bei Laune hält, weil er sich denkt, geil, ich darf mal spielen, oder ob er sich dann denkt, wow, fürs Pokalspiel gegen 1860, das traust du mir dann doch zu, ist auch vielleicht ein schmaler Grat.
Plus ihm fehlt natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen der Spielrhythmus, ne?
Genau.
Das kommt ja dann auch hinzu.
Ja. Aber
Also
ich bin froh, genau.
ich hoffe, es kommt kein Torwechsel, aber auch mit Fährmann
Ja.
sollten wir das Spiel
Ich bin auch froh,
gegebenenfalls
dass das
nicht.
zurzeit unsere größten Probleme sind. Das muss man sagen. Sonst, letzte Saison, hättest du ja jede Folge füllen können mit noch einem Extra-Thema. Jetzt konnten wir nur über die Spiele reden, weil der größte Skandal diese Woche war, dass es kein Bier gibt im Stadion.
Ist aber auch ein
Ja, das war
Skandal, muss
natürlich
man auch mal ansprechen.
eine Frechheit. Aber ich bin froh, dass wir aktuell nur solche Probleme haben, weil es auch im Umfeld sehr, sehr ruhig ist.
Ja, was mir jetzt noch ein bisschen aufgestoßen hat, als ich heute die Sonntagsspielergebnisse gesehen habe, also die oben, sag ich mal, die
Punkten
Mitkonkurrenten,
alle.
die sich so ein bisschen herauskristallisieren, also St. Pauli wieder sehr souverän, spielen da wieder echt gut, aber auch Regensburg und halt auch Nürnberg scheinen alle sehr. Ja, sehr konstant, sag ich mal, ihre Punkte einzusammeln. Ich meine, wir haben jetzt ja einen
Nürnberg
Zwei-Punkte-Schnitt.
gönne ich das Ganze
Damit
dann,
kann ich schon eigentlich
aber noch ist der
sagen.
Unterschied zu. Also Pauli finde ich auch noch cool, aber ich würde uns trotzdem lieber auf 1 sehen. Ja, du hast recht, aber Regensburg war heute jetzt auch nicht ganz so souverän. Ich habe mir die Konferenz angeschaut, da war Hannover zweite Halbzeit doch schon deutlich am Drücker. Ich bin auch immer noch der Meinung, dass sie das nicht bis zum Ende durchhalten können, so gut zu sein. Ich denke, dass sich vielleicht Pauli, Nürnberg, Hamburg, so die.
Bremen ist jetzt schon so ein bisschen weg. Ich glaube, die sind jetzt, glaube ich, sieben
Genau.
Punkte hinter uns, wenn ich mich nicht
Ja.
ganz irre. Haben jetzt aber nur
Bremen
unentschieden
hat auch das
gespielt.
Problem, dass das relativ unruhig ist aktuell. Ist auch nicht immer förderlich. Deswegen sehe ich Bremen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so in diesem Aufstiegskreis. Am Anfang der Saison dachte ich, dass safe Bremen aufsteigt. Aber mittlerweile, die verkaufen sich ja echt nicht so gut. Und da gibt es immer mal wieder Unruhe. Und da sehe ich Pauli, Nürnberg. Uns hoffentlich, ne? Und die schweren Spiele kommen ja noch, aber hoffentlich uns.
Ja, ich meine, jetzt gegen Pauli in Nürnberg spielen müssen wir auf jeden Fall in der Hinrunde noch
Genau, Bremen
antreten.
auch.
Das werden halt auch wirklich schwierige Spiele, noch Bremen auch. Ich sag mal so, auch wenn ich, also ich sehe Bremen ist momentan auch nicht im engsten Kreis für den Aufstieg, trotzdem wird es, glaube ich, ein Auswärtsspiel in Bremen, wenn ich mich
Ja,
nicht ganz irre.
das musst du erstmal punkten,
Das
ja.
wird trotzdem, das
Ja.
wird knifflig werden, ja, klar.
Deswegen lass uns doch erstmal das Pokalspiel und Heidenheim abwarten. Und dann, ob wir nächste Woche immer noch so gut gelaunt hier sitzen, wir hoffen es natürlich, dass wir mit zwei Siegen die nächste Folge auch nochmal aufnehmen können. Wie gesagt, wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt uns gerne auf Instagram, Social Media. Wir antworten eigentlich immer auf alles und freuen uns über jede Nachricht. Tipps und Tricks, Verbesserungsvorschläge für den Podcast sind immer willkommen. Wir wollen natürlich, dass das hier im Rahmen unserer Möglichkeiten so gut ist. Wie ihr euch das wünscht oder wie ihr euch das erhofft. Und von daher, der Start in die Woche könnte, glaube ich, nicht besser sein nach diesem Spiel. Von daher von mir ein Glück auf zum Ende der Folge.
Das war das Wort zum
Genau.
Sonntag. Dementsprechend auch bis dahin auf eine erfolgreiche Woche und hoffentlich dann mit zwei Siegen im Gepäck hören wir uns dann nächste Woche wieder. Ciao.